Da gibt es dann Leute, die versuchen, auf keine Ameise zu treten. Ja, es gibt ja hier, und dann mit ihrem Ellenbogen hauen sie dem Nächsten, der in dem Wege steht, das ein Mensch ist, ja, einst in die Rippen. Weil er ihnen in die Quere kommt. Die Ameisen kommen ihnen nicht in die Quere. Ja, aber sie denken, weil sie ja so achtsam sind und so toll sind und so auf die kleinen Dinge aufpassen, da sehen sie die ganzen großen Fehler, die sie machen, sehen sie nicht. Und das ist das Problem. Ich sage nicht, dass das eine nicht richtig ist oder das andere falsch ist, sondern man muss aufpassen. Man muss aufpassen, was man macht und aus welchem Grund man macht. Und vor allem dann nicht übersehen die großen Dinge. Da sind wir ganz großartig. Wir ganzes Leben richten wir auch diese kleinen, winzigen Details aus. Ne? Und das Große. Das geht einfach vorbei. Fühlt man sich so toll, wie toll achtsam man ist. Ja, und ja, im Grunde genommen ist man unachtsam. Oder man sieht gewisse Dinge nicht. Jeder andere sieht das nicht. Und dann hat der Mahabur lockt es manchmal richtig heraus. Da lobt er jemand und preist ihn und dann braucht man nur abwarten. Ein, zwei Jahre, wumms, und dann rutscht, dann fällt er runter. Dann wird sein Kopf abgehauen. Weil nämlich dann die Kilesas rauskommen. Die fühlen sich nämlich so großartig und so toll und so, ja. Ja, und dann sieht man das. Und dann wusch, nächstes Mal ist der Kopf. Das habe ich jetzt bei einigen Mönchen habe ich das beobachtet. Dann hat der Mahabur hat die gelobt oder hat die immer vorangestellt. Und dann zwei, drei Jahre später, wusch, war der Kopf. Weil sie sich dann aufgrund, weißt du, des Lobes so hoch gefühlt haben, dass sie alles andere vergessen haben. Diese Umsichtigkeit der Achtsamkeit, die darf nicht gehen. Man kann da nicht plötzlich einfach anfangen und denken, man ist so toll und so großartig und alles das, was man tut, ist richtig. Solange man mit Tenzin Mahabur oder seinem Lehrer zusammen ist, kann man das einfach nicht bringen. Oder da hat er, wo war es, in Bangkok, hat er Lungpho Li zusammengeschissen. Aber wirklich zusammengeschissen. Warum man denn so lange isst und was er daran findet und so weiter und so fort. Und wenn man weiß, dass Lungpho Li in Arahant ist, dem ist das völlig am Arsch vorbeigegangen. Aber er hat ihn benutzt und das hat er früher auch immer gemacht. Er hat ihn dazu benutzt als Beispiel. Um die jungen Mönche, die nämlich genau dasselbe machen, da eins auf den Kopf zu gehen. Es ist manchmal besser, den Schock, wenn man den sieht, wenn das einer der älteren Mönche, der eins auf die Nuss bekommt. Die Nuss ist nicht für ihn bestimmt, sondern für die Jünger. Dann kriegen nämlich die Jüngeren, wenn sie achtsam sind, kriegen sie was mit. Und das hat er früher häufig benutzt. Umsichtigkeit, Achtsamkeit. Solange die Mönche mit ihrem Lehrer zusammen sind, dürfen sie das nicht vergessen. Das ist egal, was er sagt. Aber sie lobt, heute lobt er sie und morgen haut er sie in die Pfanne. Das interessiert ihn nicht. Er stellt es nur als Beispiel hin. Die guten Eigenschaften, das heißt, deswegen sind die guten Eigenschaften nicht weg. Die guten Eigenschaften hebt er hervor und die schlechten Eigenschaften deutet er oder bringt er heraus. Hat mit der Person nichts zu tun. Aber wir hängen daran. Solange wir nicht frei davon sind, hängen wir daran. Wenn jemand herkommt und uns lobt, dann fühlen wir uns gut. Und wenn jemand herkommt und uns anscheißt oder auf die Zehen tritt, dann fühlen wir uns schlecht. Als ob damit unsere ganze Persönlichkeit in Frage gestellt wird. Wir machen so viele Dinge am Tag. Und wir greifen nur die wenigen Dinge heraus, die uns gut erscheinen. Und den Rest vergessen wir so schnell wie möglich. Das sehen wir nicht oder das wollen wir nicht sehen. Und in Kleinigkeiten hängen wir uns auf. Und die großen Dinge lassen wir vollkommen durchlaufen. Ich denke, es ist nicht einfach, jemanden zu verstehen, der ein Arahant ist. Wir können einfach nicht begreifen, aus welcher Sichtweise heraus er arbeitet. Das ist unmöglich. Er kann Dinge machen, ne? und wir werden vollkommen vor den Kopf geschlagen. Der hat eine ganz andere Sichtweise, der hat einen ganz anderen Blickwinkel. Im Grunde genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist er verrückt. Und zwar verrückt in dem Sinne, er hat seinen Blickwinkel verrückt. Blickwinkel. Wir blicken immer nur durch dasselbe Tor. Aber er kann von allen Seiten das anschauen. Insofern hat er seinen Blickwinkel verrückt. Insofern ist er verrückt. Um das zu verstehen, wieso, weshalb, aus welchem Grund, das ist für uns unmöglich. Entweder wir fassen da Vertrauen dazu, oder wir müssen uns irgendwann mal, wenden uns irgendwann mal ab. Ich habe zu mir immer gesagt, wenn ich was nicht verstanden habe, habe gesagt, der wird es schon besser wissen. Wer bin ich, dass ich das weiß? Der wird es schon besser wissen, was er macht und warum er das macht und wieso er das macht. Und manche Sachen, da habe ich wirklich gerätselt. 3, 4, 5 Jahre habe ich gerätselt. Bevor ich das dann irgendwann mal nach längeren Jahren mal verstanden habe. Ah, genau, das ist das. Das ist das, worauf er hinaus will. Aber wenn man das natürlich aus unserer Sichtweise oder aus unseren verschiedenen Sichtweisen oder Erinnerungen versuchen zu verstehen, dann verstehen wir es nicht. Das kann man einfach nicht verstehen. Weil die Sichtweise, die ein Arahant hat, die haben wir einfach. Den Weitblick, den Arahant hat, den haben wir einfach. Wir haben einfach diese Scheuklappen vor den Augen. Und wir behüten diese Scheuklappen. Lass ja nicht jemand an meinen Scheuklappen drehen. Ich könnte was sehen, was mir unangenehm ist. Ich habe das in meinen letzten Leben habe ich das so schön ausgegrenzt, so dass ich das gar nicht sehen musste. Und wenn dann jemand kommt und dann macht er mir den Blick auf, dann mag ich das nicht sehen. kommt selber dahin. Kommt selber dahin, um die Wahrheit zu verstehen. Kommt dahin. Und um die Wahrheit verstehen zu können, muss man natürlich alle seine Ansichten und Überzeugungen fallen lassen. Selbst an denen uns so viel liegt. Und wirklich, ich sage das nicht aus Spaß und Tollerei. Die ersten zwei Jahre, wo ich hier war, da musste ich eine Einstellung, eine Ansicht nach der anderen musste ich aufgeben. Er hat mir im Grunde genommen, oder ja, seine Lehre hat mir im Grunde genommen das Gehirn vollkommen gewaschen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie einen falschen Gedanken hatte oder eine falsche Gedankenrichtung hatte, das hat keine zwei oder drei Tage gedauert, bis er mir das also öffentlich, also in seinem Talk widerlegt hat, hat er gesagt, das stimmt. Nicht, dass er gesagt hat, der Martin denkt falsch oder sowas. Nein. Er hat gesagt, so und so ist das nicht. So und so ist das. All die ganzen falschen Vorstellungen, die wir haben, hindern uns darum, einen freien Blick zu bekommen. Das sind wie Berge, die uns den Blick auf die Ebene versperren. Und wenn wir ein paar Berge rausgerottet haben oder wenn wir ein paar Berge weggetragen haben, was ja nicht immer so einfach ist, unsere Ansichten einmal auszurotten oder aufzugeben, dann sehen wir ein Stück, aber wir sehen noch nicht das Vollkommen. Wir sehen noch nicht das Ganze. Im Grunde genommen, solange wir Vijja haben, sehen wir einfach nur einen Schattentanz. Oder ein Schattenspiel. Wir vermuten ständig nur, was da passiert. Wissen tun wir überhaupt nichts. Wir sehen nur dunkle Gestalten hinterm weißen Tuch, ne, die irgendwas machen. Aber wir haben nicht die leiseste Ahnung, was dahinter vor sich geht. Ob das jetzt Vögel sind oder Menschen sind oder Tiere sind, das kann man nur ahnen und da schließen wir und da haben wir eine ganz feste Schlussfolgerung. Wenn mein Nachbar das auch da auf dieselbe Schlussfolgerung kommt, dann fühlen wir uns bestätigt. Und wenn dann 5 oder 10 Leute auf dieselbe Schlussfolgerung kommen, dann fühlen wir uns ganz sicher. So muss das sein. Ja. Und dann fangen wir an zu fighten. Und dann fangen wir an zu kämpfen für unsere Sichtweise. Und für unsere Überzeugungen und Anschauungen. Na klar, weißt du, wir können in der Welt gibt es so viele Menschen und jeder Mensch hat eine andere Ansicht. Ne? Da können wir die ganze Welt durchschauen und irgendwann findet man mal genug Leute, die unserer Ansicht sind. Und dann sind wir davon überzeugt, dass das richtig ist. Scheißerle. Ist alles falsch. Selbst die Überzeugung, dass man Buddhist ist. Was bringt's? Das bringt doch gar nichts. Wenn ich nicht die Praxis mache, wenn ich nicht anfange, meine Anschauungen und Sichtweisen fallen zu lassen, ja, dann bringt das alles nichts. Wenn ich nicht anfange, in diesen 8-fachen Pfad zu gehen, den Pfad von Sila, Samadhi und Panya, dann bringt das alles nichts. Dann baue ich mir höchstens nur neue Hindernisse auf. Je mehr ich das glaube, umso mehr hänge ich an diesem. Und Und desto weniger bin ich auch bereit, sie fallen zu lassen. Diese Sichtweisen, die kommen daraus oder entstehen daher, da wir nicht genau sehen. Da wir die Dinge nicht genau begreifen, so wie sie wirklich sind. Und das ist das ganze Problem. Dieses Schattenboxen oder dieses Schattentheater, das wir ständig beobachten. Wir denken zwar nicht, dass es ein Schattentheater ist, weil wir Farben sehen. Aber genauso ist es genauso ein Schattentheater. Im Grunde genommen verstehen wir überhaupt nicht, was vor sich geht. Wir vermuten ständig. Und wir sehen das manchmal in der Praxis, kann man das sehen, wenn wir unsere Augen nämlich geschlossen haben. Dann sehen wir, wie eine Vermutung herankommt oder wie eine Vermutung, wenn wir irgendwas hören, wie die Vermutung aufkommt und dann abgewogen wird, die nächste Vermutung, so lange, bis wir sicher sind, dass wir das Richtige gefunden haben. Und da sehen wir nämlich, wie der Geist sucht. Der Geist sucht nach einer Rechtfertigung. Der Geist kann nicht oder ist nicht willig, einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Der muss sofort Schlussfolgern. Das ist das, das ist das und das ist das. Und dann ist er zufrieden. Das ist ihm wurscht, ob die Schlussfolgerung richtig ist oder falsch ist. Das ist ihm vollkommen wurscht. Hauptsache, er hat eine Schlussfolgerung gefunden. Das ist das. Und dann ist es für ihn erledigt. Schaut euch das an. Schaut euch das in der Praxis an. Wenn ihr die Augen schließt und ihr seid irgendwo am fremden Platz, dann passiert das. Und es dauert manchmal, wenn das Geräusch ganz unbekannt ist, dauert es ziemlich lange. Anstatt mit dem Geräusch zu bleiben oder anstatt mit dem Phänomen zu bleiben und das zu untersuchen, was das wirklich ist, versucht mal das herauszufinden, was es denn wirklich sein kann. Und da ist die Kacke am Dampfen. Da fangen wir nämlich an, falsch zu schließen. Und diese Unsicherheit, das kann Avijja nicht haben. Das will es einfach nicht. Es will einfach nicht mit dieser Unsicherheit leben. Und da müssen wir den Geist trainieren, einfach in dieser Unsicherheit frei und zufrieden sein zu können. Und das ist ein Training. Einfach mal nicht Schluss zu folgen. Einfach mal nicht wissen zu wollen. Sondern einfach mal nur zu erfahren. Was heißt denn das eigentlich? Nicht, das habe ich jetzt gemacht oder das habe ich gelesen, das muss mit dem gleich sein oder das muss ich jetzt erreicht haben oder das. Alles Quatsch. Und so ist es auch noch drüber. Die macht das Ganze selbst. Diese Unsicherheit, versteht ihr das? Die muss man aushalten können. Und irgendwann mal fühlt man sich in der Unsicherheit ziemlich wohl. Weil da gibt es nämlich nicht mehr dieses Bedrängnis oder dieses wissen wollen oder erfahren wollen oder erkennen wollen oder verstehen wollen. Sondern es sind einfach die Dinge so, wie sie sind. Wir laufen ständig nur der Weg. Wir laufen vor den Dingen davon, weil wir nicht in dieser Unsicherheit sein wollen. Wir rennen in die nächste Bibliothek und suchen uns ein Buch heraus, um verstehen zu wollen, was denn passiert. Ja, entweder haben wir es erfahren oder wir haben es nicht erfahren. Ja, warum müssen wir das denn nochmal nachlesen? Was der eine darüber denkt oder der andere darüber denkt. Und wenn wir 5 Bücher lesen, dann haben wir 5 verschiedene Meinungen, dann können wir immer noch nicht wissen, was wir gemacht. Ja, sind wir das, die das erfahren haben, oder sind es die anderen, die das erfahren haben? Ja, ist das euch verständlich? Einfach mal in dieser Unsicherheit zu leben. In der Unsicherheit, nicht zu wissen, nicht zu verstehen. Wenn wir irgendwas untersuchen wollen, wenn wir anfangen, die 5 Khandas zu untersuchen, und wir haben schon alle Vorstellungen, wie das sein muss, dann brauchen wir mit der Untersuchung überhaupt nicht anzufangen. Ja. Wenn wir nur den Worten oder den Erfahrungen oder das, was wir daraus interpretieren, von anderen nachgehen, ja, dann ist unsere Untersuchung nutzlos. Was soll man dann auch untersuchen? Wenn wir untersuchen, dann müssen wir noch einen freien Geist haben. Unvoreingenommenen Geist. Ja, ansonsten brauchen wir doch gar nicht untersuchen. Ansonsten können wir da einfach nur sagen, unsere Meinung, ja, wir gehen unserer Meinung nach, ja, und die finden wir aus diesem und diesem Punkt, ja, finden wir sie richtig, ja, also haben wir nur unsere Meinung bestätigt. Ja. Da brauchen wir nicht zu untersuchen. Da brauchen wir nur unsere Meinung zu glauben, das ist richtig, ja, und dann lassen wir es doch dabei. Mit einem unvoreingenommenen Geist, mit einem objektiven Geist, müssen wir anfangen, die Dinge zu untersuchen. Ansonsten bringt das gar nichts. Wenn ich die Erfahrung des anderen machen will, ja, dann natürlich mache ich sie. Aber das bringt überhaupt nichts. Weil das nämlich nicht meine Erfahrung ist. Sondern ich versuche dann nur in den Dingen, die ich da sehe, in diesem Schattentheater, das ich da sehe, so die Figuren zu verstellen oder so die Muster zu erkennen, dass ich die Erfahrung des anderen habe. Nun, was habe ich damit gewonnen? Dann kann ich mir sagen, ja, die Erfahrung des anderen habe ich auch gemacht. Jetzt bin ich ein toller Kerl oder jetzt bin ich ein schlechter Kerl oder jetzt bin ich gut oder jetzt bin ich nicht so gut. Oder jetzt bin ich auf der Stufe oder auf jener Stufe. Ist alles Quatsch. Ist alles Blödsinn. Achtsamkeit hat diese Objektivität im Grunde genommen in sich. Pure Achtsamkeit hat diese Objektivität. Die sieht einfach die Dinge, wie sie kommen. Die sieht, das entsteht und das vergeht. Das entsteht und das vergeht. Und die sieht, oder die sieht, dass es das, was entsteht und vergeht, Anatta ist. Dass das nicht selbst ist. Weil das alles, was so entsteht und vergeht, kann nicht uns gehören. Und vor allem alles das, was entsteht und worüber wir keine Kontrolle haben, das kann nicht uns gehören. Das ist eine ganz einfache Objektivität. Du siehst das, aha, oh, so entsteht also das Ich. Ah, das ist ja hochinteressant. Vorher hast du es noch nie gesehen. Aber wenn du eine Vorstellung hast, wie das Ich entsteht, dann kannst du das natürlich, aber das bringt nichts. Der Aha-Effekt, der fehlt dann. Aha, so entsteht es. Aha. Aus dem Nichts baut sich da plötzlich irgendwas auf und plötzlich ist dann ich da. Ist dann selbst da. Aha, so entsteht es. Das ist doch hochinteressant. Aber das ist eine Erfahrung, die man nur dann machen kann. Wenn man offen und objektiv ist. Wenn man weiß, wenn man das Gefühl hat, man weiß und versteht oder sucht nur nach den Punkten, die man von jemand anders seiner Praxis verstanden hat, dann versteht man es nicht. Dann sieht man die Punkte, aber man versteht sie immer noch nicht. Lasst euch da nicht an der Nase herum. Wir müssen die Dinge zu verstehen. In dem Moment, wo man sie verstanden hat, ja, dann können wir sie mit anderen abgleichen. Und dann wissen wir oder verstehen wir die Erfahrung des anderen auch. Aber solange wir es nicht verstehen, dann lassen wir es einfach dabei, dass wir es nicht verstehen. Solange wir nicht wissen, dann lassen wir es einfach dabei, dass wir nicht wissen. Was wissen wir denn schon? Habt ihr euch das mal gefragt, was wisst ihr? Was ist das eigentlich, das Wissen? Ist ein Konglomerat von Erinnerungen, oder? Die man hat. Und die Erinnerungen, die man hat, die sind trügerisch. Das wissen wir alle, oder? Das haben wir alle schon erfahren. Dass unsere Erinnerungen uns trügen. Nicht zu wissen, nicht zu verstehen. Einfach mal in dieser Ursuppe sein zu können. Ja. Wir haben ein schönes, so ein Nimittag, ein schönes Nimittag gehabt. Das war ungefähr 2 Jahre, nachdem ich angefangen habe zu praktizieren. Ich habe mich selbst in einem Dorf gesehen, das inmitten eines Sees war. Mit allen meinen Freunden und Verwandten und Bekannten und was weiß ich noch. Vollkommen sicher auf diesem Stelzendorf. Und rundherum war einfach nur Swamp. Das, wie heißt es auf Deutsch? Sumpf. Sumpfgebiet. Was, schon Wasser, also so wie in Amerika die Everglades, da kann man schon drin schwimmen. Ne? Und dann bin ich rum ums Dorf gegangen und habe mir das angeschaut und das ist ja vollkommen eingegrenzt. Das ist ja vollkommen eingegrenzt. Das ist ja, da kannst du dahin gehen, fühlt sich sicher da, ne? Jetzt spring mal rein. Und das ist klar, und dann bin ich reingesprungen und habe oh, jetzt kann ich ja machen das, was ich will. Jetzt bin ich frei. Kann ich überall hingehen, wo ich will. In dem Dorf kannst du immer nur dahin gehen, wo es abgesteckt ist. Und das ist die Welt, in der wir leben. Sei das jetzt ein Ingenieur, der hat einen abgesteckten Bereich. Sei es ein Lehrer, der hat seinen abgesteckten Bereich. Sei es diese Profession oder jene Profession oder sei es eine Hausfrau oder das, haben alle ihren abgesteckten Bereich. Ihren eigenen Bereich können sie nicht verlassen. Frauen genauso. Frauen können den Bereich der Frauen nicht verlassen. Denken sie. Männer können den Bereich der Männer nicht verlassen. Denken sie. Wir haben unsere eigenen Grenzen gesetzt. Wir haben unser eigenes Gefängnis abgesteckt. Und da leben wir drin. Das haben wir uns ganz sicher, das haben wir uns schön ausgemalt. Wie das ist und wie das sein soll und wie das nicht ist. Ja, wehe, da kommt irgendwas rein, was einfach, ne? Dann nimmt man einmal Farbe und überstreichen es oder hängen Poster auf. Wenn da irgendwas da ist in unserem abgesteckten Bereich, das uns nicht gefällt. Wollen wir gar nicht sehen. Aber wir müssen uns darüber klar sein, dass wir den Bereich gesteckt haben. Wir sind es, die uns die Grenzen gesteckt haben. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, das haben wir nicht. Oder das können wir, das wollen wir und das haben wir. Das sind nämlich die Grenzposten unserer Bereiche. Und darüber hinaus gehen wir nicht. Und solange dann nicht jemand kommt und dieses ganze Kartenhaus mal zum Umstürzen bringt, werden wir uns an dieses Kartenhaus klammern. An unser eigenes Gefängnis werden wir uns klammern. Wir werden nicht bereit sein, in dieses Unbekannte uns zu stellen. In diesen unbekannten Bereich, wo alles verschwindet. Wo die Freiheit ist. Kannst du mir alles machen. Dann ist es wurscht, ob du Frau oder Mann bist. Ob du Weiblein oder Männlein bist. Ist vollkommen egal. Ob du das mal gewesen bist oder jenes mal gewesen. Das ist ein freier Bereich. Und den kann man eben einfach nicht definieren. Weil wenn wir nämlich den anfangen zu definieren, und den Fehler habe ich dann auch wieder begangen, diesen Bereich zu definieren, ja, dann bin ich da drin hängen geblieben. Bis ich dann gemerkt habe. Und das war ziemlich schmerzlich. Das erste Mal in den freien Bereich reinzutauchen, das war schön. War zwar ein bisschen Angst dabei, aber danach, nachdem ich gesehen habe, gehe ich auch nicht drauf dabei. War das schön. Und dann habe ich angefangen, diesen Bereich, den neuen Bereich abzustecken. Mit Büchern, mit Wissen, mit alles, mit all diesem Drum und Dran. Und dann war ich wieder im anderen Gefängnis. Da habe ich nur einfach meine Zelle gewechselt. Die Zelle war anders am Anfang. Das ist Gefängnis, ist das, was wir uns bauen. Und da lebt man, und da klebt man dran. Und da haftet man dran. Weil wir einfach nicht wollen oder einfach nicht in der Lage sind, einmal mal in diesem Unbekannten zu leben. Das passiert ständig, das passiert jede Minute. Jede Sekunde ist dieses Unbekannte da. Und jede Sekunde weiche mir dem aus. Das heißt ja nicht, dass wir da irgendwo hingehen müssen und es suchen müssen, sondern das ist ja ständig da. Dieses Unbekannte, dieses Nichtwissen, dieses Nicht-Definieren-Wollen ist ständig da. Das ist die pure Erfahrung, die elementare Erfahrung, die wir in diesem Moment machen. Die brauchen wir doch gar nicht zu klassifizieren, das ist dies oder das ist jenes. Dann lassen wir einfach mal so sein, wie sie ist. Und davon hauen wir aber ständig ab. Das wollen wir wissen, jenes wollen wir wissen. Und das müssen wir abchecken und jenes müssen wir abchecken. Das haben wir noch nicht verstanden und jenes haben wir noch nicht verstanden. Und in dem Moment, wo wir es verstanden haben oder mit unserem, wie heißt das so schön, mit unserer im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, Wettwehr. Es gibt die Hardware, es gibt die Wettwehr und es gibt die Software. Und das Wettwehr ist eigentlich die Bezeichnung für unser Gehirn. Das ist etwas, die Feuchtigkeit. Wir wollen das alles mit unserem Gehirn begreifen. Und unser Gehirnkastel zieht einfach die Grenzen. Das kann einfach nicht darüber hinausdenken. Habt ihr das jetzt kapiert?
Ja, danke. Ich nicht, aber gefallen hat es mir sehr. Und kapiert kann ich nicht sagen, aber gefallen hat es mir sehr.
Ich hab mir ein paar Talks angehört. Einer war über Argumente. Aber 50 Minuten hat ein Mensch über Argumente gesprochen, dass man nicht argumentieren soll oder warum man argumentiert oder warum man streitet und dass die ganzen 15 Minuten über die Argumente gesprochen. Warum Argumente, warum unsere Sichtweisen oder dass unsere Sichtweisen falsch sind und so weiter und so fort. Dann hat der Mahabohr, der spricht überhaupt nicht mehr über Argumente. Sieht er zwei Leute argumentieren, schmeißt er beide raus. Das ist seine Rede dann. Es gibt nichts zu argumentieren. Wir als Mönche oder wir als Praktizierenden müssen diese Argumente in unserem Geist eliminieren. Da gibt es überhaupt nichts darüber zu sprechen. Oder zu diskutieren. Oder auszudiskutieren. Das ist alles sinnlos. Und ich sage das jetzt gerade, weil ich vorhin das eben erklärt habe. Wir suchen uns nur Leute, die, ja, entweder rauschen wir mit Argumenten gegeneinander oder wir suchen uns Leute, die unsere Argumente unterstützen. Einfach aus dem einzigen Grund, und den Grund hat er leider nicht erwähnt, weil wir uns unsicher fühlen. Weil wir in dieser Unsicherheit nicht leben können. Weil wir alles um uns herum definieren müssen. Weil wir immer ständig unser eigenes Gefängnis stecken. Unsere eigenen Grenzen setzen. Das will ich nicht, das kann ich nicht. Das möchte ich nicht. Das habe ich nicht. Das sind die Grenzpfähle. Und ganz einfach aus diesem einfachen Grund kommt diese ganze Chance hoch. Und dann hat er noch einen schönen anderen Tag. Talk gegeben über Anatta. Das, was er sagt, ist ja alles nicht falsch, ne? Ist so Psychologie, ist so buddhistische Psychologie alles schön verständlich? Natürlich soll man das nicht machen. Das ist doch ganz klar, dass man das nicht macht. Ja, aber was ist der Grund denn dafür? Was ist denn die Ursache für das ganze Leben? Weißt du, wenn ich jetzt anschaue, wie mir die Blätter an dem Baum von Gier und Hass anschaue, und da ist das eine Blatt ein bisschen braun, und dann überlege ich mir, was die Ursache ist, dass dieses Blatt braun ist. Naja, und dann finde ich da vielleicht auch die Ursache. Ja, aber der ganze Baum ist doch falsch. Der ganze Baum muss doch entrottet werden. Na, ob ich das eine Blatt jetzt nun grün will oder gleich abschneide, ist das doch besser. Brauche ich doch das Blatt nicht zu korrigieren. Diese Dinge, die wir beobachten können, sage ich immer, immer und immer wieder. Und das ist unsere Hilfe, wenn man in dem Moment, wo wir anfangen, die Untersuchung macht. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Da sagt der erhabene Buddha, gibt uns diese Hilfe nicht. Das, was ich beobachte, kann ich doch nicht sein. Oder, dann muss ich mir doch wenigstens die Frage stellen, ja, es gibt doch einen, der beobachtet und einen, der was, das beobachtete Objekt. Na, was bin ich? Bin ich das beobachtete Objekt und wer ist dann der Beobachter? Oder bin ich der Beobachter und was ist dann das beobachtete Objekt? Solange ich getrennt bin davon, solange ich nicht reingehen kann in diese Einspitzigkeit, werde ich immer im Zweifel sein. In dem Moment, wo diese zwei Dinge, der Beobachter und das beobachtete Objekt eins werden, ja, wo ist das Problem? Alle Probleme lösen sich in diesem Augenblick. Es gibt nichts mehr. Es gibt kein einziges Problem mehr. Es gibt keine Sorge mehr. Keine Angst mehr, gar nichts mehr. Nichts mehr von diesem Dingen existieren. Weil dieses ganze Schattentheater, weil dieses ganze Schattentheater plötzlich in dem Moment aufhört. Dann braucht man nämlich nicht mehr zu interpretieren und die Angst zu haben, dass ein Tiger hinter der Wand lauert, der uns gleich auffrisst, oder dass da eine Kanone auf uns scheint, die uns gleich das Herz durchbohrt und uns sterben lässt. Das ganze Schattentheater hört in diesem Moment auf. Und das ist doch das Ende. Da brauchen wir doch keine Sorgen zu haben. Vergesst nicht, dass wir es sind, die dieses Schattentheater interpretieren. Genauso wie ihr auf diesen Teppich schaut und dann ständig diese Muster seht. Und dann, wenn er länger drauf schaut, wenn er mal fünf oder zehn Tage in derselben Umgebung mit demselben Teppich gefesselt ist, ja, was glaubt ihr, wie kreativ ihr werdet und was ihr alles in diesem Teppich seht? Wenn er das erste Mal kommt, seht er gar nichts. Und nach fünf Tagen seht ihr eine ganze Story da drin. Das sind nur unsere Interpretationen von Dingen, die überhaupt nicht existieren. Das sind verschiedene Farbpunkte. Die malen wir, gruppieren wir zusammen und dann sehen wir ein Gesicht, dann sehen wir eine Nase, einen Mund, Ohren, Augen und so weiter. Mal von der Seite, mal von frontal. Einmal sehen wir einen Mann, einmal sehen wir eine Frau, je nachdem, wie wir drauf schauen. Nichts von den Dingen existiert. Nur unsere Interpretationen, die existieren. Und die sind so dick wie ein Baum. Und wo ist da die Angst, mal diesen Baum da zu fällen? Lass doch mal die ganzen Interpretationen weg. Lass doch mal die ganzen Assoziationen weg. Schaut euch doch mal die Dinge so an, wie sie sind. Ihr braucht doch nicht zu verstehen und zu wissen. Schaut doch einfach mal mit dem Herzen zu. Und wenn er mit dem Herzen zuschaut, dann ist der Friede da. In dem Moment, wo er anfängt zu interpretieren, kommt Angst hoch. Furcht, Sorgen. Was wird meine Mutter sagen? Oder was wird meine Eltern sagen? Oder wie geht es meiner Mutter? Ne? Ja. Oder meine Freunde, was macht ihr jetzt gerade? Kommt doch alles hoch. Die Dinge entstehen und vergehen. Das ist wie ein Springbrunnen, der fünf verschiedene Farben hat. Fünf verschiedene Fontänen. Das eine ist Rupa, Vedana, Sanya, Sankara und Vinyana. Nee, ist er nicht. Und es ist faszinierend, wenn das nächste Mal beim Springbrunnen seid, und dann schaut doch mal zu. Oder wenn ihr nächstes Mal die Wolken betrachtet, oder im Flugzeug seid und die Wolken betrachtet und all diese Gesichter da drin seht. Oder die Devas, oder was weiß ich auch immer noch. Das Pferd, oder den Reiter, oder den Mann, oder die Frau. Ja, existieren die Dinge, das ist eine Wolke, oder? Das kann man uns auch klar machen. Aber bei den anderen Dingen sind wir uns natürlich nicht klar. Das machen wir uns nicht klar. Weil wir alle darüber übereinstimmen, das ist ein Baum, ne? Die ganze Welt hat darüber eingestimmt, dass es ein Baum ist. Oder die ganze Welt entschließt, oder fast 90% der Welt entschließt, dass der Mensch schlecht ist, und dann ist er schlecht. Haben wir beschlossen. Und was hat es mit der Realität zu tun? Nur weil die Masse, wollen wir uns nur an unsere deutsche Vergangenheit, nur weil die Masse den totalen Krieg wollte, hieß das noch lange nicht, dass das was Gutes ist. Man hat sie nur ein bisschen aufgescheut. Ja. Die Meinung der Masse oder die Meinung auch der anderen, das heißt noch lange nicht, dass das irgendwo was Hilfreiches ist. Oder wenn der eine das sagt oder der andere das sagt, das ist seine Meinung, dann lassen wir ihm doch seine Meinung. Erinnert euch an das, was ich gesagt habe mit dem Baum. Die fünf Menschen, die im Baum, die kommen zum selben Baum. Der eine ist ein Holzschnitzer, sieht eine Figur in diesem Baum. Der andere ist ein Zimmermann, der zieht seine Dachbalken in diesen Baum. Der nächste, dem ist es kalt, der sieht sein Feuerholz in dem Baum. In demselben Baum. Und dem nächsten steht er im Weg und der holzt ihn ab, weil er sich den Kopf dran angeschlagen hat. Und was hat es mit dem Baum zu tun? Hä? Frage. Diese fünf Sichtweisen, was hat es mit dem Baum zu tun? Und genauso ist es mit uns selber. Der eine kommt an und sieht das in uns, der andere kommt an und sieht das in uns. Und was hat es mit uns zu tun? Und wir haben auch noch unsere eigene Sichtweise. Was hat es mit uns zu tun? Ist es klar mit dem Baum? Also projiziert das mal, nehmt das dann an für euch selber. Wenn andere kommen und das sehen, wenn sie das sehen wollen, dann sehen sie das. Wenn die einen in mir ein Arschloch sehen wollen, dann sehen sie ein Arschloch in mir. Ja, was soll ich da davon überzeugen, dass ich so ein toller Kerl bin und dass ich kein Arschloch bin? Sollen sie es doch sehen. Die anderen sehen Heiligen in mir, dann sollen sie es halt sehen. Was hat es mit mir zu tun? Aber natürlich das Heilige, das will ich näher anziehen. Hä? Oder das Gute, hä? Der ist aber klug. Na? Das ziehe ich mir sofort an. Das andere ziehe ich mir nicht an. Was hat es denn mit mir zu tun? Gar nichts hat es mit mir zu tun. Ich bin so, wie ich bin. Was die Leute in mir sehen, ist das, was die Leute in mir sehen. Hä? Je fixierter unsere Sichtweisen sind, umso härter ist auch unsere Argumentation und unsere Urteile. Und je mehr wir den anderen verurteilen, umso mehr verurteilen wir uns selber im Grunde genommen. Ich muss doch schauen, was da in mir vorgeht. Ich bin dafür verantwortlich, was da vorgeht. Was die anderen sehen wollen, das ist doch ihr Problem. Das ist doch nicht mein Problem. Ich muss nur schauen, dass ich ständig achtsam bin und mitkriege, was losgeht. Und vor allem mitkriege, wenn die Kleesters da reinfuhren. Da ist meine Achtsamkeit. Da muss meine Achtsamkeit sein. Wenn natürlich jemand herkommt und sagt, das hast du vielleicht nicht richtig gemacht und so wäre das schöner, dann kann man sich das überlegen. Brauchen wir nicht argumentieren, das habe ich doch schon immer so gemacht. Ja? Oder ich habe das doch genauso gemacht, wie du gesagt hast. Das heißt nämlich, dass ich es im Grunde genommen nicht so gemacht habe. Und dann schaue ich mir das Argument von dem anderen an und dann, wenn er recht hat, da fällt mir doch keine Zacke aus dem Kron, dann kann ich mich doch ändern. Wenn es wirklich unpassend war. Niemand ist perfekt. Auch ein Arahant ist nicht perfekt. Der macht auch manchmal Dinge, die vielleicht anderen auf den Keks gehen. Oder die vielleicht nicht so schön sind. Oder vergessen auch mal, die haben ja auch nicht ständig Achtsamkeit. Die sind ja auch nicht die ganze Zeit achtsam. Vergessen sie auch mal dieses oder jenes. Da stolpern sie genauso mal über den Stein wie wir auch. Vom Verhalten ist niemand perfekt. Solange wir diese fünf Kandas haben, haben wir diese fünf Kandas. Und die sind nicht perfekt. Das Einzige, was perfekt werden kann, ist das Citta. Das kann perfekt werden und rein werden. Die Absicht beim Arahant ist immer rein. Der hat nicht die Absicht, jemanden zu verletzen, obwohl seine Worte vielleicht jemanden verletzen. Nein, das ist gut. Und dann ende ich jetzt damit. Ich hoffe, dass ihr das jetzt mal verstanden habt, dieses Prinzip. Es deutet alles auf das Anatta zurück. Anatta ist nicht selbst. Das ist das Unbekannte. Die unbekannte Natur. Wer hat da mal in den 50er Jahren? Was? Die Frau, das unbekannte Wesen, oder wie war das? Der Mann, das unbekannte Wesen. Und dann hat er mit dem Buch hat er wieder neue Sichtweisen ausgebreitet, die im Grunde genommen wieder alles wieder bekannt gemacht haben. Wir erfahren es doch jede Minute. Bleiben wir doch einfach mal dabei. Wir brauchen das doch nicht zu interpretieren. Und wir brauchen doch da nicht falsche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Was hinter der Schattenwand passiert, das Schattentheater, das abläuft, dann lasst uns doch mal die Wand runterreißen. Dann lasst uns doch mal die Wand von Avijja runterreißen und dann sehen wir nämlich genau, was los ist. Und dann, wenn wir das sehen, dann müssen wir lachen. Über unsere eigene Dummheit. Das ist dasselbe, wie wir lachen müssen, wenn wir irgendwann mal nach 5 Tagen lang die ganze Geschichte da in dem Teppich gesehen haben. Und dann nach Jahren kommen wir wieder und sehen, das sind einfach nur Farbpunkte. Und wir erinnern uns, dann müssen wir genauso drüber lachen. Über unsere eigene Dummheit. Dass wir das darin, was immer wir auch sehen wollen, das ist das, was wir sehen. Und das mit dem Baum, da erinnert euch bitte dran. Der Holzschnitzer sieht seine Figur drin. Der Zimmermann seinen Dachbalken. Der andere sieht die Stämme für sein Haus drin. Und der nächste Feuerholz. Und der nächste rennt sich den Kopf an und dann steht er im Weg und holzt ihn ab. Und was hat es mit dem Baum zu tun? Der Baum ist immer dasselbe. Alles klar kapiert? Haltet euch dran. Oder erinnert euch dran. Wenn ihr das nächste Mal irgendwie so an euren Überzeugungen hängt, dann erinnert euch bitte daran. So, und jetzt schließe ich damit.